3, 2, 1.
Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Folge 114. Krankheitsbedingt und sehr kurzfristig, leider ohne Dennis Gehlen. Der liegt nämlich komplett flach. An dieser Stelle nochmal gute Besserung. Wir hoffen, dass du deine Stimme ganz schnell wiederbekommst. Ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich habe ja zum Glück einen fantastischen Gast dabei, den wir direkt mit reinwerfen, den Philipp Klotz.
Ja, moin, grüß dich.
Grüß dich auch. Magst du vielleicht einfach mal direkt anfangen und dich einmal der Runde vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also Philipp, mein Name, wir sind ja im Spielekeller, ein Urgestein, sag mal, des Sportbusiness, habe so 20 Jahre auf dem Buckel und durfte, sag mal, in den wilden Vorzeiten irgendwie in den Anfang 2000er Jahre, sag mal, Sportbusiness von der Seite von Sponsors, also bei so einem Special Media House, Fachmedium kennenlernen, habe dann viele Konferenzen gemacht und viel Business Development bei Sponsors, die heute Spobis heißen, das kennt man vielleicht am meisten, und habe dann vor 2 Jahren nochmal neu gegründet, eine Firma Transform Sports, war seit irgendwie bestimmt, da kann ich es nicht mehr genau datieren, irgendwie ab 2015, 16, 17, irgendwann um den Dreh immer auch ja inhaltlich sehr interessiert am Thema Gaming, haben eigene Konferenzen dazu gemacht, dazu haben wir noch ein paar Touchpoints, Chris, da können wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen drüber schnacken, aber habe mich so immer den Digitalthemen sehr zugetan gefühlt und habe das für extrem wichtig für die Weiterentwicklung des Sports oder des Sport-Entertainments und damit auch des E-Sports gesehen und habe dann eine Firma gegründet, Transform Sports, die gibt es jetzt seit 2 Jahren und wir versuchen jetzt in der Nutshell aber den Sport zu helfen, fit zu werden für die digitale Zukunft.
Also ich glaube, Spobis wird jeder gehört haben, der irgendwie halbwegs im Sport unterwegs ist oder auch im Gaming in Deutschland. Also das ist ja, glaube ich, einfach so ein Haushaltsname. Sponsors würde ich auch tippen. Wir haben uns ja damals kennengelernt und das ist so ein bisschen der Kontext, wie relevant die Plattform war, einfach, ist, wir hätten gerne mit euch gearbeitet, weil wir haben geguckt, so, ey, was gibt's hier eigentlich so in Deutschland? Wer macht hier eigentlich irgendwie gute Media-Produkte? Und ihr wart ja, das war so noch eine Zeit vor SBJ, also vor Sports Business Journal mit eSports Observer etc. Und da wart ihr ja absolut die, glaube ich, die den Namen schlechthin hatten. Magst du einmal vielleicht erklären, was Sponsors, also war, ist nicht mehr, oder? Also es ist nur noch war wahrscheinlich, oder gibt es da noch, es gibt noch den Business Club, glaube ich, also ein bisschen was ist ja noch da. Magst du das einmal erklären?
Ja, gerne. Also, soweit ich das noch darf und wie gesagt, bin ja 2 Jahre raus, kenne da keine Details mehr von heute, aber durfte da ja ein Teil der Reise sein für lange Zeit. Also, klassisches Fachmagazin war es am Anfang, als ich gekommen bin, also ganz witzige Zeiten, da weiß man, es gab so einen Rechner, an dem konnte man die Meldungen für die Webseite, das war damals irgendwie total fancy, dass wir auch eine Webseite hatten, die konnte aber nur befüllt werden von irgendeiner Agentur in München und dann haben wir die, ich weiß nicht, per Fax oder per Brieftaube irgendwie die Meldung dahin geschickt zu der Agentur und die hat das dann reingestellt, also heiser Scheiße, also wie gesagt, mit irgendwas zwischen Brieftaube und Faxgerät. Also so wie es heute auf den Behörden vielleicht in Deutschland zugeht. So war es damals. Da haben wir uns relativ schnell weiterentwickelt. Wie gesagt, ich habe da am Anfang als Journalist gearbeitet. Ist auch irgendwo meine Sozialisation. Finde ich auch ein mega geiles Handwerkszeug. Hast du ja auch ein bisschen, glaube ich, in dir, weil Dinge schnell auf oder neugierig sein, Dinge strukturieren, wiedergeben, Menschen zusammenbringen, Menschen verstehen. Das fand ich super, super spannend, habe das vor allem irgendwo als Handwerkszeug gesehen, aber auch als Privileg sehr jung mit sehr vielen Entscheidern auch sprechen zu dürfen. Ja, und habe dann so irgendwie mein Netzwerk aufgebaut. Und wie hat sich Sponsors weiterentwickelt? Also wir haben dann sehr schnell, ich war Praktikant mit dem damaligen oder heutigen Geschäftsführer von Darmstadt 98, Michael Valguni. Ich glaube, wir haben mal zeitgleich da angefangen. Und haben dann irgendwie so als Hobbyprojekt dann irgendwann auch angefangen, Konferenzen zu machen. Das wurde dann schnell größer und der damalige ISPO Sport Sponsoring Kongress von der ESB, also von dem Hans-Willy Prockes und seiner Unternehmung. Da waren wir am Anfang Medienpartner und waren dann am Ende später auch beteiligt und haben auch dann nachher das komplett übernommen. Und so ist, sag mal, ist der Spobis entstanden. Ja, und also als Fachmagazin, als Fachverlag sich immer weiter diversifiziert, haben mit dem Professor Dr. Sascha Schmidt habe ich zusammen zum Beispiel die Sporak gebaut. Also er ist ja Professor oder Sport-Business-Professor sozusagen an der WHU in Fallendar und Düsseldorf, da hast du, glaube ich, auch studiert, oder?
Da habe ich. Ich habe in Düsseldorf mein MBA gemacht, tatsächlich, ja. Und ich kenne ihn auch. Also.
Sehr cool. Also mit dem durfte ich da das aus der Taufe heben. Das war eine mega geile Erfahrung für mich. Also hat super Spaß gemacht. Also, nie mehr so viel positive Energie in einem Raum gespürt, wie da in der, also ja, die haben da nicht von Studenten geredet, sondern eher von Kunden. Ja, und so wurdest du ja da auch behandelt und in diesem Executive Education Bereich. Also ich fand das für mich augenöffnend, wie man Bildung auch interpretieren kann oder Weiterbildung und wie man das vor allem durchführen kann. Das fand ich mega, mega geil. Diesen Club haben wir mit aus der Taufe gehoben, haben ein Stellenportal im Sportbusiness haben wir übernommen und gerebrandet. Also ich war immer so der Business Development Guy. Ja, also ich bin geprägt durch das Journalistische, durch das tiefe Verständnis, glaube ich, dieser Branche, weil anders, wie man es jetzt meinen könnte, Sponsors halt, also ja, wir hatten logischerweise einen Fokus auf Sponsoren, ja, das liegt so ein bisschen im Namen inbegriffen, aber wir haben das so interpretiert, genauso sagen wir, wie der Spiegel halt über die gesamte deutsche Politik und Wirtschaft und alles, sag ich mal, berichtet haben, wir eben auch als Sponsors, nicht nur über Sponsoren, sondern über Sportbusiness im Generellen geschrieben. Also alles, wo du mit Geld verdienen kannst, mit Ausnahme, sag mal, der Spielertransfers. Ja, das war ja eher so dann Transfermarkt, aber wir waren alle so Sponsoringrechte, Medienrechte, Spieltagseinnahmen. Und da hatten wir dazu dann, um da vielleicht unseren Kreis zu schließen, ja auch zwischenzeitlich in jedem Bereich auch mal einen Fachkongress. Also neben dem Spobis hatten wir auch noch weitere Kongresse. Und da hatten wir ja auch einen Kongress bei Side der Gamescom zwischenzeitlich in Köln. Und ich glaube, da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Und das war auch super, super spannend. Und so haben wir dann eben auch diesen Bereich Gaming und E-Sport nochmal wirklich von der Pike auf kennengelernt, haben da viel drüber geschrieben und waren da irgendwo dann auch, sag mal, Übersetzer für unsere Sport-Business-Branche. Ja, das ist ja irgendwo ein Skill eines Journalisten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sie auch bestenfalls zu verstehen und sie dann wiederzugeben, strukturiert für deine Branche. Und das war schon ja ein sehr, sehr großer Hype damals, Ende der 2010er Jahre, wie dann immer mehr große Brands sich mit dem Thema E-Sport auseinandergesetzt haben. Und das war für mich irgendwie so eine ganz spannende Erfahrung, weil das war dann so ein bisschen wie irgendwie zurück in die Zukunft, wo man sagt, also so muss es halt ganz früher gewesen sein, als Sportbusiness erfunden wurde und dann irgendwie ganz viele den Sport als Wirtschaftsfeld den eben auch entdeckt haben. Und das habe ich dann irgendwie so nochmal mit dem E-Sport auch erlebt. Und das fand ich mega, mega spannend und ja, durfte mich da aber auch dann sehr tief einarbeiten. Und mittlerweile, um das vielleicht jetzt zu Ende zu führen, wir dürfen ja auch ein bisschen was noch mit der OMR machen und meinem Ex-Kollegen Henning Eberhardt von der Sponsors damals. Und wir bereiten ja auch im Rahmen eines Sports Verticals von OMR noch immer wieder Content auf. Und Henning hat vielleicht noch mehr als ich. Wir waren damals mal journalistische Kollegen, das Gaming-Blut inhaliert oder aufgesaugt, ja, und ist da, würde ich sagen, jetzt im B2B-Umfeld jetzt einer der führenden Schreiberlinge in dem Bereich und Experten. Und insofern, ja, also wilder Ritt, viel erlebt und durfte immer ein bisschen Business Development und journalistisches Blut in mir tragen. Und da stehe ich jetzt mit Trends on Sports.
Ja, ich finde das total spannend, weil wenn du, also alles natürlich in einem ganz anderen Zeitrahmen und ne, also auch zu einer anderen Zeit, aber eigentlich, wenn du so darüber sprichst, erkenne ich halt ganz viel von meinem Werdegang ja irgendwie auch wieder. Weil das war halt ähnlich, ne? Ich kam halt nur aus dieser Corporate-Welt und wir haben dann mit dem Observer, das, was ihr gemacht habt, leuchte ich auch komplett ein, ne? Und im Sport hat das jeder verstanden. Und im E-Sports gab es damals nichts, ne? Es gab keine Go-To-Plattform für Business. Und es war noch, ne, Jens Hilgers, der meinte, ey, der muss mal so eine Plattform bauen. So, das kann ja nicht sein, dass ich irgendwie auf etliche Seiten gehen muss, um mein Business-Content zu bekommen. Und wir haben dann auch irgendwann also festgelegt, okay, weißt du, was ist eigentlich wichtig? Ne? Und ich habe das immer runtergebrochen auf irgendwie Menschen, Geld und Beziehungen. Ne, also wer arbeitet eigentlich wo? Wer arbeitet eigentlich mit wem? Und wo kommt eigentlich Geld her und wo fließt das Geld? Ne? Weil wenn du dir sowas anguckst, am einfachsten ist ja immer follow the money. Ne? Also wo kommt das Geld her, wo geht das hin? Und wir haben dann auch, wie ihr ja auch, ne, wir haben dann auch mal ein bisschen mit Daten gearbeitet. Und ich glaube, deswegen fand ich das Modell von euch, also nicht jetzt geil, weil ich den gleichen Gedanken hatte, aber weil es einfach funktioniert hat. Ne? Ihr hattet einfach was, wo du auch sagst, okay, das ist gut, ist nochmal Validierung, das kann halt irgendwie funktionieren. Ja, und dann am Ende, klar, Konferenzen haben wir auch gemacht. Das ist also sehr gleich, ne, in Anführungsstrichen.
Ihr habt es halt international gemacht, gell? Ihr habt, genau.
Ja, weil es das halt einfach nicht gab. Ich weiß aber auch, dass das Sports Business Journal damals, das ist ganz geil, es gab ja Sports Business Daily und das Journal. Und ich glaube, Daily war es, die haben auch als Fax angefangen. Das war quasi ein Fax-Newsletter. Also die haben damals einfach noch Faxe rausgeschickt an Leute aus dem Sportbusiness. Und was mich, glaube ich, am Sport überrascht, da können wir auch die Kurve direkt wieder schlagen, ist, aus deiner Perspektive, ne, jetzt hast du gerade auch gesagt, mit wem du da angefangen hast, als Praktikant etc., das Sportbusiness ist aber eigentlich auch, glaube ich, kleiner, als man von außen erstmal denkt, oder?
Ja und nein. Also ich glaube, wenn man da drin ist, ist es schon krass gewachsen, ja, sowohl von den Umsatzzahlen. Also eine Bundesliga hat ja jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal über 5 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben. Und obwohl ganz viele Dinge ja auch nicht geklappt haben, Stichwort Investoren, Einstieg etc., aber trotzdem immer noch ein krasses und wirklich sehr beeindruckendes Wachstum. Irgendwie ein FC Bayern München, die als irgendwie als Verein irgendwie oder ja immer noch ein Verein auch sind, aber sag mal, mit dem traditionellen Vereinswesen und Arbeit angefangen haben, mit einer Handvoll Mitarbeiter damals, mit Uli Hoeneß, sind jetzt weit über 1000 Mitarbeiter, ja, und machen fast 1 Milliarde Umsatz. Also das ist schon auf der einen Seite sehr groß, sehr eindrucksvoll und immer noch auch stark wachsend. Siehe jetzt der Deal von Nike mit dem DFB beispielsweise. Immer noch krasse Wachstumsraten teilweise. Gleichzeitig hast du recht, dass, sag ich mal, der Kern der Entscheider, ja, sehr, sehr klein ist. Ja, am Ende des Tages ist eine Bundesliga, wie viel Umsatz sie auch immer macht, wird 18 Clubs haben. Ja, und klar, die DFL hat dann 36 Clubs, also mit beiden Ligen, je nachdem, ob die zusammenbleiben oder nicht. Das ist ja momentan auch so ein bisschen in der Diskussion. Aber wie gesagt, ich sage immer bei uns im Team, weil wir auch so eigene kleine, wir nennen es Transformers-Only-Community bauen wollen oder gerade dabei sind. Wir wollen, sagen wir mal, den digitalen Transformatoren in den Clubs, die es da teilweise gibt, aber die vielleicht noch nicht diese Strahlkraft nach außen haben, wollen wir eine Heimat geben, wo man sich austauschen kann, wo man voneinander lernen kann. Und da gibt es am Ende des Tages, sage ich immer, 100 Stakeholder. Ja, das sind, sagen wir mal, die ersten drei Fußballligen mit ein paar positiven Ausnahmen noch in der Regionalliga. Das sind die 30, 40, 50 Verbände. Das sind die großen Profisportligen. Und dann hast du noch Handball, Basketball, Eishockey. Je nachdem, wie man es dann sehen will, jetzt durch dein vielleicht auch noch Volleyball und Tischtennis. Aber that's it. Ja, und dann redest du über 100, 150 große Stakeholder im Profisportbusiness. Ja, wenn ich das jetzt immer mehr als gesellschaftliches Phänomen Sport sehe, ist es natürlich deutlich größer mit den ganzen Landessportverbänden und ganzen Vereinswesen. Aber wenn man das den Profisport betrachtet, ist das sehr überschaubar, wer da am Ende des Tages wirklich dann die Entscheidungen trifft.
Du hast jetzt Transform Sports gegründet 2022 im März. Ihr habt natürlich, also die Mission ist, ne, Sport fit machen für die digitale Zukunft und vor allem digitale Transformation. Ich habe da gleich auch ganz viele Fragen an dich zum Thema, ne, wie digital ist der Sport eigentlich? Aber kannst du da noch einfach mal Background geben, was hat dich dann wirklich aber auch dazu bewogen, dass du sagst, boah, ich mache das jetzt und ich gründe da jetzt eine Company und das Thema ist halt so wichtig, also ich springe da jetzt wirklich drauf?
Ja, das hat mehrere Aspekte. Also es sind eigentlich, am Ende sind es, glaube ich, zwei Punkte. Ja. Ich habe mich da, sag mal, in das Unternehmertum verlieben dürfen bei Sponsors. Also ich war da jetzt nicht so einer, der sagt, irgendwie an der WHU, mir war immer klar, ich muss zur WHU, da werde ich jetzt ein ganz schnelles Startup gründen, möglichst schnell wachsen und sehr erfolgreich werden. Also ich bin da ein bisschen naiver oder vielleicht ein bisschen demütiger daran gegangen. Und wie gesagt, vom Praktikant dann zum Geschäftsführer bei Sponsors, dann hat mir die damaligen Gesellschafter Manfred Schlösser, der Gründer von Sponsors und der Marco Klevenhagen, der heute auch das Team und Spobis noch leitet, die haben mir angeboten, dass ich mich daran beteiligen kann und dann bin ich da, habe ich da auch Anteile erworben. Und das war für mich der Gamechanger in meinem Berufsleben, sage ich jetzt mal, dass man eben von der Angestelltenposition, sag mal, zum Unternehmer, das ist mir auch ultra lange super schwer gefallen, sag mal, wenn dann da im Gesellschafterkreis dann gesagt, ja, dann müssen wir jetzt als Unternehmer mal eine Entscheidung treffen, da habe ich mich dann immer so umgeguckt, wen meint er denn jetzt? Mich kann er doch nicht gemeint haben. Welchen Unternehmer hier denn im Raum? Ja. Also das war ein super spannender Prozess für mich und war dann eher, wie gesagt, so ein Step-by-Step-Prozess, was heißt das jetzt in dieser Rolle Unternehmer und was heißt es nicht? Also das lernt man ja an keiner Schule und ich habe es zumindest auch nicht in der Uni gelernt, sondern das lernt man ja dann auch ein bisschen durchs Leben. Und dass man eben nicht heißt, was ich am Anfang dachte, wenn ich ja jetzt Unternehmer bin und mir der Laden auch in zu kleinen Teilen mitgehört, dann muss ich ja der Erste sein, der da ist und der Letzte, der geht. Das klingt mal für einen Zeitraum ganz gut, aber irgendwann musst du auch mal irgendwie deine Balance auch selbst noch halten. Also das war für mich ein langer Prozess. Insofern habe ich mich da aber rein verliebt, dass man dann wirklich so gestalten kann. Das finde ich einfach mega toll als Unternehmer. Und das habe ich dann auch noch mal mehr in der Eigenverantwortung machen wollen. So sagen, wenn dann nicht jetzt, wann dann? Das war der eine Grund, den ich gesehen habe. Und der andere war halt durch mein tiefes Verständnis für den Sport, habe ich eben oder glaube eben gesehen zu haben, dass Sport ganz fantastische Stärken hat, wie eine tolle Marke, tolle Geschichten, riesige Reichweiten. Aber durch diese, sag mal, DNA, die der Sport durch das Vereins- und Verbandswesen hat, ist er sicherlich nicht dafür prädestiniert, sag mal, Transformation nach vorne zu bringen und ist ja eher, sag mal, in einem bewahrenden Momentum unterwegs oder will Dinge eben ein Stück weit auch gerne konservieren. Das kann ja auch vieles Gutes haben, ja, aber ich habe eben auch vor allem gesehen, dass die digitale Transformation eben ganz viele Chancen einerseits bietet und andererseits aber auch eigentlich eine Verpflichtung eben darstellt, weil wenn man das nicht tut, wird man nämlich an Relevanz verlieren oder meine Interpretation zumindest, wird der Sport an Relevanz bei jungen Menschen verlieren. Und insofern, diese Chance habe ich gesehen, dass da eine große Entwicklung losgeht, weil wenn man sich betrachtet, das Sportbusiness, sagen wir, der letzten Jahre, Jahrzehnte, würde ich sagen, die letzten 2-3 Jahrzehnte waren geprägt von einem starken Wachstum im B2B-Segment, ja, also Medienrechte, Sponsoringrechte, jetzt vor allem, sag mal, im klassischen Sportbusiness. Und die Zukunft davon, bin ich überzeugt, wird vor allem durch ein B2C-Wachstum geprägt sein. Und dort ist eben eine Form von Data Ownership, von Personalisierung, von Direct-to-Consumer, also eher wie ein E-Commerce-Unternehmen ein Verein zu führen. Und da sind wir noch ein großes Stück weit von entfernt, glaube ich, was es dafür alles braucht, vom Mindset über die Infrastruktur bis zum Personal. Und dort, sag ich mal, auch ein Übersetzer zwischen den Welten zu sein. Und das, also diese beiden Punkte gesehen, wie gesagt, Unternehmertum jetzt nochmal ganz und eben diese Chancen der Digitalisierung und auch der Veränderung und eben auch gesehen über die Zeit, ich habe das ja ein Stück weit von der Seitenlinie dann beobachtet, wie dann auch doch über die Zeit viele Player dann auch irgendwie, die nicht mit der Zeit gegangen sind, dann kleiner geworden sind und andere, die gekommen sind, dann stark gewachsen sind. Da habe ich gesagt, ja, let's try. Ich weiß es auch nicht, aber probieren geht über studieren und let's do it.
Ja, ich will einmal diese Schleife nochmal kurz aufmachen und dann direkt wieder schließen. Ich habe mich zum Beispiel auch, du hast jetzt nochmal die WHU in den Raum geschmissen. Und ich glaube, die hat ja auch eine der größten, der höchsten Gründerraten dann in Deutschland, wenn du dir Startups anschaust. Ich habe mich nie als Gründer gesehen, ne? Also ich habe auch diesen MBA nie gemacht, um zu gründen. Ich hatte ja damals diese klassische Vorstellung von geil, dann gehst du irgendwie zur WHU und danach machst du Consulting, ne? So McKinsey, BCG. Jetzt kennst du mich ein bisschen. Weiß nicht, ob das mein Traumjob gewesen wäre, wahrscheinlich nicht so. Ich hätte das auch wahrscheinlich nie sehr lang durchgehalten. Hab dann aber alles auf Gaming geschmissen und dann war das halt auch einfach ähnlich. Ich war dann bei Fnatic. Wir haben dann überlegt, okay, was wäre hier eigentlich der nächste logische Schritt für ein E-Sports-Team? Und damals war das ja noch in so einer Zeit, wo auch ganz viele Marken das noch gar nicht verstanden haben, ne? Wo wir gesagt haben, warum gründen wir nicht eine Agentur aus der Holding, zu der Fnatic gehört, heraus und helfen einfach Leuten, diesen Markt zu verstehen? Weil Fnatic hat damals ja so ziemlich alles gewonnen, was du gewinnen konntest, ne? Die hatten ja in League fast alle Splits gewonnen, haben ja auch im Perfect Split gespielt zu der Zeit. Die haben in Counter-Strike irgendwie alles gewonnen. Die Entscheidung wurde dagegen getroffen. Und dann haben wir, ey, wir glauben aber so sehr an diesen Case, wir müssen das halt machen. Und dann hat sich ja eine Gruppe abgesplittet aus Fnatic und noch von anderen Leuten. Und dann haben wir eine Agentur gegründet. Und das war so mein erster Touchpoint mit Unternehmertum. Es hat in diesem Konstrukt für mich nicht so gut funktioniert. Also wir haben geile Projekte gehabt und so, aber das passte auch einfach dann vom Team her nicht, weil wir ganz unterschiedlich gearbeitet haben. Und dann kam ich halt irgendwie an Jens und an den eSports Observer und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das, ne? Also ich habe mich da, hättest du mich damals gefragt, ich hätte, glaube ich, mich niemals als Unternehmer gesehen. Also es war für mich auch so, eher auf gar keinen Fall. Und ich glaube, mittlerweile ist es ja so, wenn du das einmal gemacht hast, ist es unheimlich schwer, wieder zurückzugehen. Mhm. In irgendein Konstrukt, und wo du nicht alles in Hand hast.
Also als ich bei Sponsors raus bin, habe ich mich auch dann selbst so ein bisschen als unvermittelbar gesehen, als Angestellter. Ja. Also da hätte ich mir jetzt vorgestellt, ich darf dann da irgendwo wieder, also Club oder so hätte einen dann vielleicht schon gereizt, weil das irgendwie auch diese große Emotionalität, man muss ja auch ein bisschen irrational bei sowas sein, wenn man den Sport dann so liebt, aber so sage ich mal, als Vertriebler dann bei Sport 5 wieder anzufangen oder austauschbar, mhm, Infront oder beim Vermarkter oder als einfacher Angestellter, ja, wie du sagst, schwer vermittelbar dann, wenn man mal Unternehmer war und die Vorzüge gesehen hat.
Jetzt hast du hast gerade irrational erwähnt im Kontext mit Sport. Und das ist, glaube ich, meine Wahrnehmung und du darfst mir das gerne korrigieren, also darfst mich gerne korrigieren oder einfach mal Kontext aus deiner Brille geben. Aber das Ding ist, ich finde das Sportbusiness an vielen Stellen, natürlich auch nicht überall, aber ist ja schon einfach so extrem emotional getrieben. Und viele Dinge passieren ja auch einfach aus einer Emotion heraus, zumindest aus meiner Außenperspektive wahrgenommen, ne? Auch wenn du, weiß ich nicht, selbst Sponsorship-Deals, ne? Also natürlich es fließt Geld und man will ja immer irgendwas zurückhaben. Aber ich habe auch so ganz oft das Gefühl, dass da Dinge einfach nur gemacht werden aus dieser Emotionalität zum Sport heraus, weil das dann irgendwie dein Heimteam ist oder weil du, weiß ich nicht, da früher in der A-Jugend selber gespielt hast. Und es geht dann einfach auch viel um Unterstützung und dieses Gut. Jetzt schmeiße ich mal Tradition in den Raum, da würde ich gleich auch gerne mal mit dir drüber sprechen. Aber um das irgendwie so hochzuhalten, nimmst du das irgendwie wahr oder also hast du das auch wahrgenommen oder ist das wirklich nur jetzt eine Wahrnehmung von jemandem, der nicht ganz so tief drin ist?
Also ich tue mir immer schwer mit, ja, das ist genau so, das ist nicht genau so. Das ist, ich glaube, die Wahrheit ist ja oftmals deutlich differenzierter. Also vielleicht zwei Punkte dazu. Also ja, das stimmt schon. Ich glaube, dass bei den ganz großen Deals, da sind mittlerweile schon sehr schlaue Menschen und da geht es auch einfach um zu viel Geld, dass ich das rein aus der Emotion machen kann. Auch hier wieder Beispiel Nike oder so, das werden die sich gut durchgerechnet haben, beziehungsweise werden dort gewisse Annahmen getroffen haben, warum das für sie Sinn macht und warum sie bereit sind, so viel Geld zu zahlen. Sag mal, im Amateursport oder wenn es um deutlich kleinere Summen geht, wo das auch dann vielleicht auch inhabergeführte Unternehmen dann auch sponsoren, da kann das sehr wohl der Fall sein. Ja, aber ich finde, du hast es ja auch, ich weiß nicht, ob ich die Tonalität richtig rausgehört habe, aber du hast es ja auch so ein bisschen vielleicht kritisch auch gemeint. Und ich finde jetzt mal, das ist mein zweiter Punkt, ich finde das ja eigentlich was Großartiges. Ja, also wenn du sagst, ich weiß nicht, wie viel Emotionalität bei der Buchung eines TV-Spots oder in der Printanzeige entsteht. Also glaube ich, wenig bis gar keine Emotion. Ja, obwohl, also man kann wahrscheinlich auch tolle TV-Spots machen. Aber anyway, das ist ja eine unglaubliche Stärke des Sports, dass er Menschen so emotionalisieren kann. Also insofern, ja, es gibt bestimmt irrationale Entscheidungen, aber das ist ja auch auch ein Teil, nicht vielleicht der Teil, aber auch ein Teil, warum wir da oder ich auch so gern darin arbeite, weil es eben ja die schönste Nebensache auch der Welt ist und wahnsinnige, großartige Geschichten erzählt, die es eigentlich in der sonst so durchrationalisierten Welt ja eigentlich kaum noch gibt. Ja, und insofern, ja, da ist sicherlich ganz viel Irrationalität dabei, aber ich finde das erstmal gut und man darf es halt wie immer im Leben da nicht überzeichnen und überziehen, aber also ja, und finde ich aber eigentlich eine Stärke und da sollten wir uns nicht kleiner und schlechter machen, als wir sind.
Also ich finde das auch gar nicht per se negativ, ne? Um das nochmal mit aufzugreifen, ich nehme mich immer selbst als Case Study tatsächlich, weil ich ja also ne, lange in Berlin gelebt, dann wieder in die Heimat gezogen und gesagt, ey, wenn wir aber wieder in der Ecke wohnen, dann hole ich mir auch Dauerkarten für den MSV. Und wir schneiden ja immer Fußball an, ich nehme das mit Duisburg immer sehr ironisch, aber ich hätte nie gedacht, dass mich das emotional wirklich packt. Ne? Also es ist halt, das ist so krass, weil du einfach, und ich komme aus dem Gaming, ich habe mein Leben lang gespielt, so das ist für mich immer noch anders. Ich kann das auch gar nicht beschreiben, aber weißt du, ich gehe halt wirklich, wenn ich die Zeit habe, gehe ich auch zu jedem Heimspiel. So, das ist, ich habe jetzt auch gesagt, ey, wenn es jetzt wirklich noch um alles geht, würde ich auch mir Auswärtsspiele noch mitnehmen, weil jetzt geht da gerade einfach um alles und ne, so rechnerisch noch möglich und aber eigentlich nicht. Und ich finde das total verblüffend, wie sehr dich das noch greift. Mhm. Also ich habe da gar keinen Bezug zu per se, ne? Aber das ist so, das macht einfach Spaß und das, ich fieber gerade auch einfach richtig mit. Also das packt dich halt einfach komplett. Ne? Und ich finde halt, und jetzt sind wir vielleicht auch so ein bisschen dann beim Sport, beim Business und beim Entertainment. Und ich finde das ein bisschen schwierig zu differenzieren. Aber ich merke halt zum Beispiel, nimm mal Eintracht Spandau als Beispiel. So, die haben jetzt die EMEA Masters gewonnen. Ne? Nochmal Glückwunsch auch an dieser Stelle. Die da einfach für ihren Standort auch so viel machen, ne, in Spandau. Die dann einfach jetzt noch ein Public Viewing kurzfristig irgendwie organisiert haben. Also da ist richtig Halligalli. Die gibt es jetzt nicht so lang. Das Thema ist irgendwie ein Gaming-Thema. Aber und natürlich ist es eher eine Media-Brand und die machen halt Entertainment, ne, zum gewissen Punkt, verstehe ich auch. Aber warum ist denn Fußball jetzt auch dann im ganz Speziellen an vielen Stellen so langweilig? Und was ich damit meine ist, jetzt schaue ich mir zum Beispiel, nimm jetzt irgendeinen x-beliebigen Verein, so wenn du dir die Socials zum Beispiel anguckst, ne, das meiste ist ja, okay, hier ist das Spieltag-Announcement, hier sind dann die Tore, hier ist der Link zur Pressekonferenz, hier sind noch 3-4 Fotos und viel mehr passiert da nicht. Und ich habe ganz oft so das Gefühl jetzt, weil ich ja auch heavy User bin für Social Media, ich denke mir mal so, warum nutzt man denn dieses Medium nicht viel krasser? Also warum, weißt du, im Stadion ist das so emotional und wenn das vorbei ist, dann hört das auch irgendwann auf. Und ich habe mich halt immer gefragt, so, warum verlängert man denn nicht oder warum versucht man denn nicht, diese Themen zu verlängern und ne, diese Emotionalität mitzunehmen, da so ein bisschen mehr Entertainment reinzuknallen? Glaubst du, das wird mit der Zielgruppe funktionieren?
Ja, bin ich zutiefst von überzeugt. Auch hier wieder erstmal konstatieren, was alles gut läuft. Also ich meine, also ich bin auch immer der Erste, weil ich natürlich irgendwie tief drin bin, der dann auch Dinge kritisiert im Sinne von, könnte man doch besser machen. Ich glaube, man muss aber erstmal auch konstatieren, für jemanden, der jetzt nicht so tief, sag mal, im Sportbusiness drin ist oder sich damit beschäftigt oder diese Leidenschaft hast, die auch du dann in den Genen hast, dass es ja beeindruckend ist, dass so ein Fußballclub, ja, darüber haben wir ja gerade gesprochen, dann teilweise Millionen von Followern hat, ja, und das sind ja wirklich auch das mal konstatiert, ein Fußballclub ab der Bundesliga, vielleicht auch ab der zweiten Bundesliga, ist ja zu gewissen oder auch zu großen Teilen ein Medienhaus, ja, die machen mindestens mehrere bis hin zu Dutzende von Social Media Channels, die sie mit unterschiedlichem Content befüllen. Also insofern mit einer gewissen Regelmäßigkeit, so, das ist erstmal, finde ich, schon mal beeindruckend, wenn man versteht, woher Vereine eigentlich kommen. Ja, also dass sie sagen, die haben alle 2 Wochen das Stadion aufgeschlossen und haben eine Bratwurst verkauft und ein Bier und haben dazwischendurch noch ein bisschen trainiert. Ja, und das war ein Verein. Ja, und ging es um die Vereinsmitglieder. So, das ist ja eine Megatransformation in relativ kurzer Zeit. Dass man das noch besser machen kann oder wie das ja auch dann, sei mal, sowohl in Amerika oder vielleicht so der einer der Vorreiter, die das, sag mal, im Sportbusiness vermeintlich am professionellsten machen, ist ja wahrscheinlich heute so Man City, die Man City Group, ja, die dann das auch jetzt nochmal, ja, vielleicht differenzierter machen. Ich finde, das ist so mein Hauptverbesserungspunkt, wo ich sage, also bisher ist das Fußball noch relativ monothematisch ausgelegt, ja, nämlich für die Kernzielgruppe der vielleicht dann eher konservativeren oder Fußballtraditionalisten und Romantiker, ja, also für die ist das jetzt hauptsächlich zugeschnitten. Die können ja auch sehr laut sein, wie wir jetzt hier bei den Tennisbällen und bei den Investoren gemerkt haben. Aber ich glaube, von Kindern über vielleicht Menschen, die jetzt einen höheren Technologie- oder Tech-Approach haben, bis hin zu vielleicht auch älteren Menschen, bis hin, also einfach noch differenzierter zu werden für verschiedene Zielgruppen, da ist, glaube ich, noch ein Riesenpotenzial, um nicht mal zu sagen, Personalisierung von Content. Ja, also ich glaube, da ist ja noch ganz viel one size fits all. Ja, und ich glaube, das aber auch eher als Chance zu begreifen, da ist noch ganz viel möglich, vielleicht auch mit KI, mit auf jeden Fall mit einer größeren Datenbasis und einem besseren Datenverständnis, da noch viel passgenauer auf deine, ja, auf deine Vorlieben, auf deine Habits, sag ich mal, dir ein Content-Angebot zu bieten, das viel mehr zu dir passt, als einfach nur ein Angebot für alle.
Wie hilfst du denn bei solchen Dingen dann? Jetzt zum Beispiel mit Transform Sports. Also hast du Beispiele, so was habt ihr gemacht? Was sind so dann eure Ziele? Wie unterstützt ihr Vereine?
Also wir machen Stand heute zwei Dinge. Ja, also, oder ein Hauptthema. Wie gesagt, ich habe gesehen, auch da wieder ein bisschen ein kleiner Schritt zurück zu meiner Zeit beim Schwobis und Sponsors, dass Schwobis ist ja gehört zu den drei größten europäischen Sport-Business-Events, ja, und da wollten natürlich auch ganz viele Startups hinkommen und Tech-Companies, und die wollten, ja, haben ja immer auch relativ wenig Geld und wollten dann irgendwie da hinkommen und sich dann präsentieren, das aber möglichst irgendwie günstig oder whatever. Und dann haben wir aber gesehen, so gesagt, ja, ihr habt ein super Produkt, also ich durfte dadurch die Dialoge viele von denen kennenlernen, ihr habt ein super Produkt, ihr seid super motiviert, geht da total nach vorne, aber ihr habt eigentlich gar kein Verständnis, was der Sport wirklich, oder wenig Verständnis, was der Sport wirklich für Bedürfnisse hat, aber ich glaube zutiefst an gegenseitiges Verständnis, ja, es bringt nichts, der beste Vertriebler zu sein, wenn ich aber völlig am Ziel vorbei argumentiere. Ich muss verstehen, was die wirklich für ein Problem haben. Und ganz viele glauben eben, der Sport wirft mit Geld um sich, weil er halt sehr viel Geld für Spieler ausgibt. Ja, das ist sicherlich richtig bei den Spielern. Aber in ganz vielen anderen Bereichen sind Clubs sehr knauserig mit Investitionen. Und das muss man... Und deswegen muss man wirklich auf einer Business-Ebene verstehen, was haben die für Bedürfnisse, Punkt 1, und Punkt 2, mit wem muss ich da sprechen? Ja, so, das ist nämlich teilweise ganz unterschiedlich. Ich habe eben gesagt, Bayern hat über 1.000 Mitarbeiter. Ja, dann mit ganz vielen Startups, die ich gesprochen habe, dann hieß es dann, ja, mit dem und dem Club, keine Ahnung, FC Köln habe ich gesprochen. Ja, haben sich nicht gemeldet, haben abgesagt. Ich habe gesagt, ja, mit wem hast du denn gesprochen? Ich habe dem mal media@fcköln, habe ich mal, also ja, da kommt wahrscheinlich wenig zurück. Die kriegen so an die 10 Anfragen pro Tag. Ja. Ja. Also so auch da, also nicht nur, und dann nicht nur zu wissen, mit wem, sondern eben dann durch eben 20 Jahre Spobis eben auch eine gewisse Netzwerk und Vertrauensbasis dann eben auch zu haben. Also was der Philipp macht, das hat immer ein bisschen Hand und Fuß, und der denkt das auch ein bisschen zu Ende, und da kann man sich drauf, vor allem drauf verlassen, ja, weil die eben so viele Anfragen bekommen, glaube ich, müssen sich dann sehr darauf konzentrieren, mit wem kann ich hier wirklich Projekte nach vorne bringen. So, und das tun wir, also wir dedizieren oder wir screenen sozusagen den Markt, wo wir glauben, welche innovativen Ideen braucht der Sport auf Basis des tiefen Verständnisses, was es für Bedürfnisse und für Challenges gibt im Sport. Wo glauben wir, wo gibt es Startups, wo gibt es Tech-Companies, die da helfen können? Und wenn dann Interesse ist, da sich tiefer in den Sport reinzudrehen oder die auf uns auch zugekommen sind, dann machen wir dort, sagen wir mal, vom Product Market Fit über ja, Sales Support bis hin zu Customer Care. Weil auch das ist so ein, selbst wenn das dann einmal vielleicht dann pilotiert ist beim Verein, ja, dann, ja, ist ja jetzt läuft's ja, jetzt wird's ja laufen. So, und wo du sagst, du musst dich drum kümmern, ja, du musst dem Club das immer wieder erklären, weil dessen Hauptbusiness ist Fußballspielen, ja, und so, und nicht die digitale Transformation zu machen, sondern auch sich um deinen Kunden zu kümmern, den mitzunehmen, den Best Cases zu geben, dem auch gewisse Dinge immer auch mal wieder zu challengen. Und so, das wird einfach sehr gebraucht. Ja, und da haben wir jetzt so 5 bis 7 Startups, die wir betreuen, von sag mal, dem monatlichen Business Advisory bis hin zu wirklich, dass wir die operativen Teams stellen für ganze Projekte oder jetzt für ein anderes Startup irgendwie das die Deutschlandabteilung aufbauen oder das Deutschlandgeschäft aufbauen, weil die gesehen haben, ey, in Benelux und so funktioniert das, aber bevor wir jetzt wirklich sehr mühsam dort ein Team aufbauen, ihr seid da schon mit dem Team da, macht ihr das doch. Ja, und aber du kennst es ja auch, am Ende, wir sind jetzt 2 Jahre alt, es gibt viele Annahmen, aber am Ende geht über studieren. Und aber das hat gut funktioniert, da gibt es einen Bedarf. Ja, wir sind jetzt dabei, eben mit, also wir haben bestimmt jetzt mit 50 bis 100 Startups gesprochen, mit 10 bis 20 zusammengearbeitet, jetzt 5 bis 10 wirklich regelmäßige Kunden und da würde ich sagen, 2, 3 von denen, die haben wirklich das Potenzial, dass wir da richtige Probleme lösen, ja, und die den Sport weiterbringen und mit denen auch wirklich profitable Businessmodelle bauen. Und ja, am Ende ist, aber die Basis von allem ist eben das Verständnis von dem Markt und die Zugänge zu dem Markt. Und dann eben das auch einhalten, was man verspricht. As simple as it is.
Es wäre immer ganz gut, ne?
Ja.
Jetzt haben wir uns ja zuletzt gesehen in Wolfsburg auf dem Innovation Circle, wo es ja auch um innovativere Themen geht, wo man sich ja ein bisschen mit Technologie beschäftigt. Und jetzt reden wir mal von Sport. Ich meine, wenn du in Deutschland über einen Sport redest, kommt man ja ganz oft auf den Fußball. Ne? Deswegen ist das immer so ein bisschen der Tenor, der jetzt hier mitschwingt. Aber jetzt schaust du dir sowas an wie VfL Wolfsburg, ne? Die sich aktiv mit Tech beschäftigen, die aktiv Leute zusammenbringen, um diese Themen voranzutreiben. Und auf der anderen Seite sehe ich halt immer den Tim in Frankfurt mit Eintracht Tech, ne? Die da einfach so extrem viel auch eigene Technologie bauen, die dann auch jetzt, wenn sie im E-Sports was machen, sagen, hey, dann machen wir es aber richtig, ne, mit irgendwie League und mit Valorant und das einfach anders angehen. Sind das Outlier so für dich im deutschen Sportmarkt oder passiert das an viel mehr Stellen, man bekommt das nur nicht mit?
Darüber könnten wir jetzt allein eine Stunde reden. Also ja, die sind Outlier, aber ich würde das nochmal vielleicht ein Stück weit differenziert. Also ich glaube, Wolfsburg auch durch die Nähe logischerweise zum Konzern oder zum Unternehmen Volkswagen hat da schon sehr früh erkannt, dass das ein Differenzierungsmerkmal ist oder dass so genauso wie Volkswagen irgendwie die modernsten oder sehr moderne Autos haben will, dass das sag mal in der Kultur und der DNA des VW Wolfsburg oder des Unternehmens Volkswagens eben wirklich tief drin ist und die haben da in vielerlei Hinsicht haben die da Vorreiterrollen eingenommen vom E-Sport. Ich glaube, waren die ersten, die ein professionelles E-Sport-Team.
Ja, Wolfsburg hat zuerst ein Profi-E-Sport-Team gehabt.
Genau, das ist zum Beispiel auch, das war auch mein erstes Projekt. Also da habe ich E-Sport Innovation Group supported und habe dort auch dann sozusagen eine E-Sport-Turnierplattform für und mit VfL Wolfsburg, also White Label Plattform, implementiert. Also da sind sie echt Vorreiter. Das finde ich wirklich mega und Juppi und Linus und Team machen da wirklich echt einen super Job. Die sind, sage ich mal, würde ich mal sagen, die bestgestafften oder weitesten und an einem konstantesten von, sagen wir, aus der Abteilung heraus. Ja. Eintracht Frankfurt oder Eintracht Tech ist insofern nochmal anders oder noch vielleicht einen halben Schritt weiter, weil ich das zumindest von außen so empfinde, dass ein Axel Hellmann als Chef von Eintracht Frankfurt, der ja, weil der Tim Jäger war ja dann erst in der Stabsstelle, wurde dann jetzt zum Geschäftsführer von Eintracht Tech, dass die das, ich will nicht sagen als einziger, aber als einer der wenigen Clubs wirklich nicht nur verstanden haben, sondern wirklich mit extremer Kraft, sagen wir mal, dieses Thema gepusht haben und es auf das Level gehoben haben, wo ich es finde, wo es hingehört, nämlich auf Geschäftsführungsebene, ja, und ein Prio-1-Thema, also jetzt muss ja nicht das alleinige Thema sein, aber wenn man sagen, also wo soll im Sportbusiness-Kontext in Zukunft Wachstum entstehen, ja, bei ausverkauften Stadien, bei einem strugglenden Medienmarkt, ja, zumindest im Pay-TV-Bereich, ja, bei Sponsoring, wo allein schon irgendwie fast in jedem Stadion 2, 3, 4 Banden reinstehen. Also, dass da jetzt noch großes Wachstum entstehen kann, ist wahrscheinlich ein bisschen schwer vorzustellen. So ist relativ, glaube ich, eindeutig bei sowohl dem Megatrend Digitalisierung als auch bei diesen Opportunitäten mit so einer starken Marke und starken Geschichten, die man da hat, dass da noch ganz viel entstehen kann. Ja, aber bisher ist eben das oftmals bei Clubs, sag ich mal, in Anführungszeichen, nur eine Abteilung. Ja, aber es hat eben noch nicht diesen Stellenwert in dem Club, dass es auch wirklich ein Chief Digital Officer gibt, ja, oder ein Vorstandsmitglied verantwortlich für digital. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die Donata Hopfen war ja mal zwischenzeitlich auch Geschäftsführerin von der Deutschen Bundesliga und hatte ausgerufen, die digitalste Liga der Welt werden zu wollen. Ja, also Ziel erstmal großartig, kann ich nur unterstützen. Nur wenn du dann in die Clubs geguckt hast, es gibt bis auf die Ausnahme bei Union Berlin und auch der, glaube ich, es gibt den Jan Mayer bei der TSG Hoffenheim, der hat auch im Titel noch Innovation und bei Union Berlin fällt die Dame jetzt gerade nicht vom Namen ein, aber da gibt es jemanden, der ist Geschäftsführer für IT und digital. Ansonsten gibt es keinen einzigen auf dem ersten Level, also Vorstand oder Geschäftsführung, der dieses Thema, sag mal, inne hat. Ja, die machen das irgendwie so by side immer mit, so. Und das ist so ein bisschen das Thema ist so wichtig und bietet so viel Potenzial, es wird aber in den Strukturen bisher nicht abgebildet. Ja, also es hat nicht die Relevanz, die es meiner Ansicht nach bräuchte. Und die Clubs, das ist so ein bisschen das zweite Manko, sind halt, nur bedingt gewillt, sag mal, in dieses Thema zu investieren. Ja, und das ist so ein bisschen mein zweiter Kritikpunkt, dass es können nicht die Startups sein oder die Tech-Companies vielleicht schon, aber wenn die Startups kommen und eine neue Innovation mit einem neuen Wind, mit einem neuen Businessmodell reinbringen, dann sollen die aber oftmals dann noch irgendwelche Minimumgarantien legen, ja, und sich sozusagen hart verschulden oder hart in die Vorleistung gehen. Wo ich sage, wenn der Club verstehen würde, sein Job ist es auch, sag ich mal, oder dass es ihm extrem helfen würde, solche Tech-Partnerschaften vom Mindset, von neuen Erkenntnissen und neuen Möglichkeiten, dann müsste er auch in diese Partnerschaften auch proaktiv selbst rein investieren. Das tun aber viele Clubs nicht. Ja? Und deswegen ist es dann oftmals so, wie wir es dann bei NFT und Web3 auch gesehen haben, dann gab es da einen großen Hype, diese Startups wurden sehr mit Investorengeld geflutet. Die haben dann weil Fußballclubs dann dort irgendwie das schnelle Geld gerochen haben, haben dann dort irgendwelche Deals gemacht mit Minimumgarantien und als dann die Euphorie abgeflacht ist, konnten diese Minimumgarantien nicht mehr gezahlt werden und dann ging reihenweise die Startups insolvent, ja. Und dann hat der Club auch wieder ein Problem, weil er das seinen Fans erklären muss, wo er doch 3 Monate vorher noch gesagt hat, hey, das der letzte heiße Scheiß müsst ihr machen. So. Und das einfach mal ein bisschen zu Ende denken, ja, und sowohl das Thema auf eine Relevanz heben und das, sorry, deine Eingangsfrage, das macht Eintracht Frankfurt gut. Das ist, für die hat das eine extrem hohe Relevanz, die investieren extrem viel in diese Themen. Ob ich das jetzt alles selber bauen muss, ist nochmal eine andere Diskussion, da habe ich eine bisschen differenzierte Meinung, aber was die ansonsten von der Boldness und mit dem Bereitschaft machen ist beeindruckend bei Eintracht.
So, zum Web3-Thema, das tangiert mich natürlich massiv. Also wir machen ja nicht nur Web3-Projekte, wir können ja alles, was wir machen, auch also ohne NFTs machen. Ich finde NFT, also der Begriff ist ohnehin verbrannt. Es geht ja um die Technologie. Wir haben, ne, du kannst aber diesen Schalter umlegen und das auch ohne diese Technologie machen. Ne? Aber was du ja schon gemerkt hast, ist, wir waren ja in einigen Pitches, auch im Sportbereich, und die Summen, die da auf diese Projekte geschmissen wurden, ist exakt das, was du gerade gesagt hast. Da ist so viel Geld auf den Tisch geworfen worden. Und ne, da ging es halt nur um Kohle. Und wir haben immer so schön gesagt, hey, wir schreiben halt nicht, ne, vielleicht schreiben wir nicht die größten Schecks, aber wir schreiben sie halt regelmäßig und es gibt sie halt noch, ne? Und wir haben so viele Leute kommen und gehen sehen. Passiert auch, ist ein neues Thema, ne? Also jeder probiert sich aus, das gehört auch irgendwie mit dazu. Aber ich kann das nochmal einfach komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Jetzt
habe ich ein Gedanke dazu noch, weil du kannst dich vielleicht auch noch erinnern, das ist ein paar Jahre her, aber da war dieses israelische Unternehmen oder Accelerator Hype, weiß nicht, ob du dich daran auch erinnerst, die hatten eine Kooperation mit dem 1. FC Köln, ja, und da durfte ich auch relativ nah dabei sein, Philipp Liesenfeld und sein Team, also sehr, sehr smarter und guter Mann da beim 1. FC Köln, der diese Innovationsthemen auch vorangetrieben hat, und das war, die haben sich dann auch da Möglichkeiten gehabt, sich zu beteiligen. Die haben so einen richtigen Accelerator gemacht, wo sich dann irgendwie aufwendigst irgendwie Startups beworben haben. Die durften dann irgendwie um die 10 Startups durften dann irgendwie dort beim Club partizipieren und bei unterschiedlichen Abteilungen, dann wurden die da mit betreut. Und dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr später Philipp mal gefragt, ja, was hat das denn jetzt alles gebracht? Ja, so auch wieder ein bisschen mit der alten Denke, so, und was kam da jetzt raus? Und dachte, ja, also so von den Beteiligungen alles so, ja, müssen wir noch gucken, da ist ja, ein paar haben wir uns jetzt beteiligt oder haben da auch, Beteiligungsopportunitäten und Optionen gezogen, aber können wir jetzt noch nicht absehen. Aber was der größte Effekt war, was das mit dem Mindset unseres Vereins gemacht hat, ja, also weil du auf einmal mit 10 Startups zusammengearbeitet, von der Profisportabteilung bis zum Social Media, ja, und das verkennt man ja auch, Stichwort Bewahrer und konservatives Gedankengut bei vielen Vereinen, da sind ja viele Menschen auch schon sehr lange da, ja, und wenn dann auf einmal Startups mit ihrer Kraft, mit ihrer Energie da reinkommen, ja, da merkt ihr auf einmal, oh, was hier alles geht, ja, und ich, also dieses Thema, da habe ich das zum ersten Mal gesehen, so dieses Thema Mindset und Kultur, wie wichtig das ist, ja, und deswegen finde ich eben auch diese Technologiepartnerschaften, mein Nordstern für Transform Sports ist zum Beispiel Unternehmertum, ja, also diese Startup-Fabrik, sag ich mal, aus München, ja, die da sehr enge Bande dann auch mit der TU München haben, aber auch von Frau Klatten gegründet oder auch angeschoben. Also die sowohl mit der Wirtschaft, mit Tech und mit Wissenschaft da sehr enge Bande pflegen. Und da werden eben solche Innovationsthemen auch gepusht und die postulieren halt immer wieder, es ist super wichtig, dass auch gerade der Mittelstand, und das ist jetzt mal für mich so beispielhaft wie der Sport, dass die solche Technologiepartnerschaften eingehen, weil es für beide Seiten total befruchtend ist, weil die Tech-Companies haben ihre Pilot-Cases und die Vereine oder der Mittelstand hat eben seine Innovationen, die er dir ausprobieren kann und eben sich in ein agileres Zeitalter dann auch ein Stück weit transformiert. Und ich glaube, den Wert muss man erkennen und das machen leider noch zu wenige im Sport. Und das ist auch ein Ziel von uns, das eben zu befeuern oder das zu enablen oder eben die Menschen, die das eben können oder auch wollen, miteinander zu verbinden und solche Themen anzuschieben.
Aber wie komplex ist das für einen Verein eigentlich, also ich sage jetzt mal ganz, ganz salopp, so Innovation auszuprobieren, ne? Und ich gebe dir ein bisschen Kontext. Jetzt reden wir natürlich viel über Gaming und E-Sports. Du hast eine jüngere Zielgruppe und auch die Leute, die sich einfach da mit dem Thema beschäftigen, haben ja schon mal so diesen innerlichen digitalen, ja, diese Ader, diesen Drang, wie auch immer, weil es ist ja alles sehr digital. Das heißt, du wächst ja damit auf, man ist vielleicht auch offener für Technologie, man ist offener für einige eine technologische Veränderung. Jetzt habe ich im Sportkontext mehrfach gehört, wenn es um Tech geht, wenn es um Innovation geht, dass auch echt große Vereine dann sagen, ja, das ist ja vielleicht was, das könnte man mal im internationalen Kontext erstmal ausprobieren und so ein bisschen vorfühlen, weil da glaube ich immer noch so diese, jetzt besonders auch wieder Fußball, ist ja auch so diese heilige Kuh und das sind ja dann auch, du hast Fans, die, korrigier mich bitte, aber aus den Gesprächen, die ich hatte, nämlich höre ich immer wieder so raus, Fans wollen das meist auch gar nicht und die wollen auch, also sie wollen weder digital noch viel Innovation, sondern es muss, ne, der Traditionsclub ist heilig und es muss bei Tradition bleiben. Hast du eigentlich als Fußballverein überhaupt die Möglichkeit, so richtig an der Forefront zu sein und zu sagen, wir digitalisieren jetzt hier mal einfach ein bisschen härter durch, oder glaubst du, dass die Fans dir dann das Haus anzünden?
Kurzfristig zünden sie dir das Haus an. Aber ich glaube, die Frage ist halt, das, was man wahrscheinlich dann bestenfalls bei der WHU lernt, nämlich gute Unternehmensführung und Kultur. Wenn man das anwendet auf Clubs, dass man eben nicht abhängig ist von, ach, jetzt haben wir mal den Präsidenten, der will in die Richtung, jetzt haben wir mal den Präsidenten, der geht in die andere Richtung und jetzt haben wir hier nochmal ein Gremium und da wird alles zerredet, sondern wenn man Sport unternehmerischer oder auch als Produkt begreift, und unternehmerischer führt, dann glaube ich, dass die Fans dir schon oder so einen Weg schon folgen müssten. Aber du müsstest halt, oder das ist auch ein Stück weit Kritik von meiner Seite, was im Sport zu wenig stattfindet oder Verbesserungspotenzial, positiv formuliert, dass man die großen Fragen nicht stellt. Jetzt mal wieder auch hier Fußball-Bundesliga. Wo will die Fußball-Bundesliga denn hin in den nächsten 5, 10, 15, 20 Jahren? Ich finde es beides völlig legitim zu sagen, wir wollen Football as it meant to be. Wir sind hier ein Zuschauersport. Wir bedienen eher so das Nostalgische, das Traditionelle, das Regionale. Völlig fein. Kann auch ein super Produkt sein. Wir sehen ja, die Stadien sind voll. Ein Weg. Ja, aber hat gewisse Konsequenzen. Ja. Der andere Weg wäre zu sagen, ich glaube, die PSG und Man Cities und so, die werden nicht auf uns warten. Wenn wir ein internationales Entertainment-Produkt sein wollen und dort wirklich competitive sein wollen, dann hat das auch gewisse Konsequenzen. Ich glaube, das heißt eine deutlich unternehmerischere Führung und mit deutlich mehr Investitionen und es ist deutlich entertainmentlastiger. Aber siehe zum Beispiel NFL-Spiele in Deutschland, auch dafür gibt es eine sehr, sehr große Zielgruppe. Ja. Insofern glaube ich, also Punkt 1, ich glaube, die Liga müsste sich einer klaren Strategie verorten. So, und wenn du dann sagst, das ist ein bisschen wie Politik oder Kindererziehung. Also wenn ich meinen Kindern halt immer sage, ja, nee, eigentlich darfst du keinen Lutscher. Ja, und dann mache ich einmal, ja doch, Papa, ich will aber. Ja, und dann ein, zwei Mal rummeckern und schon kriegen sie wieder einen Lutscher. Ja, dann werden sie beim nächsten Mal noch lauter schreien und so. Also das ist vielleicht ein bisschen banal und auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Aber ich finde, wenn du halt keine klare Strategie hast und keine klaren Ziele, und dann kommst du out of the blue mit irgendeinem Investor, ja, dann verstehe ich, warum die Fans das nicht verstehen, was das denn jetzt soll. Und da ging es ja auch immer die ganze Zeit nur um das Geld, was geraced werden soll, aber was sollte eigentlich mit dem Geld gemacht werden? Mhm. Das wurde nicht wirklich erzählt. Also du musst die Leute schon mitnehmen und viel transparenter führen und auch dann sagen, Freunde, wir können den Weg gehen, aber dann hat es die Konsequenz. Take it or leave it, ja. Oder wir können den Weg gehen, aber wir müssen uns entscheiden, weil beides zu machen, das zeigt einfach, oder jeder, der sich andere Industrien auch anguckt, es funktioniert nicht. Du kannst nicht gleichzeitig Luxus und Discounter. Und also, du musst dich für den Weg entscheiden, den du gehst. Und das tut die Bundesliga nicht oder nicht ausreichend, meiner Ansicht nach, oder die Stakeholder vor allem nicht. Und ich glaube, insofern lange Antwort, ich glaube, die Fans würden mitgehen, wenn die Führung klarer wäre. Aber auch da kommt dann wieder eine DFL mit 36 Clubs. Also Bayern München hat völlig andere Bedürfnisse und Interessen als irgendwie Heidenheim oder Sandhausen oder wie auch immer die Clubs dann heißen, mal die kleineren Clubs mal in der zweiten Liga. Also insofern schwierig, ja, aber ich denke immer, Berufsoptimist, man sieht ja auch, oder man kann daraus auch eine Chance kreieren, zu sagen, lief alles jetzt in der Vergangenheit nicht so herausragend, aber jetzt lass uns doch mal analysieren und dann lass uns jetzt den richtigen Weg einschlagen. Es ist nicht zu spät, sondern die Stadien sind so voll wie nie. Ja? Also es gibt ja immer noch ein Klientel offensichtlich, die das toll findet. Aber dennoch sollte man auch nicht die Augen verschließen, dass viele junge Menschen, glaube ich, eher gamen und E-Sport machen, was ja eine tolle Sache ist, sonst wären wir jetzt hier nicht zusammen. Aber jetzt aus der Sicht des traditionellen Sports gesprochen, muss man hier, glaube ich, eine bessere Unternehmensführung und eine bessere Markenführung betreiben, um auch in Zukunft noch erfolgreich zu sein.
Na, du hattest vorhin gesagt, ne, die Zukunft siehst du viel im B2C-Wachstum und ne, Direct-to-Consumer-Produkten. Und ich glaube absolut, dass du genau dafür die Leute nämlich abholen musst. Weil wenn du wenn du diesen Connect verlierst zum Produkt oder einfach nicht weißt, wo es hingeht, dann wirst du wahrscheinlich auch gar nicht auf diese Art und Weise mit dem Produkt oder mit dem Club dann in Verbindung treten oder Geld bezahlen. Das hast du ja vorhin auch nochmal ganz kurz so in den Raum geschmissen, Relevanz verlieren. Ne? Also dass der Sport halt, also dass da immer so diese, das schwebt ja so ein bisschen drüber. Jetzt hast du Gaming und ne, verstehe ich, das war ja auch eine Zeit lang so hip und total overhyped und deswegen sind wir auch gerade in der Phase, in der wir sind, weil es ein bisschen arg übertrieben wurde. Ne, das ist halt nicht die, Lösung auf alle für alle Probleme. Ich glaube nach wie vor, das wird der größte Teil der Entertainment-Branche, also auch super langfristig. Das ist, ne, da bin ich immer noch voll dabei. Aber jetzt siehst du ja auch diese, ich sage jetzt mal, Hybridprodukte zwischendrin. Weil jetzt kommt zum Beispiel Gérard Piqué, macht eine Kings League, die Zahlen gehen erstmal voll durch die Decke und alle sagen, oh geil, da gibt's ja noch einen anderen Markt. Ne? Dann hast du die Baller League, die ja ihr Produkt wirklich, kann man gar nicht anders sagen, also aus dem Boden gestanzt haben. Also wirklich in no time für das, was es ist, das erstmal auf den Markt gebracht haben, ne, um zu sagen, wir sind da, First Mover. Jetzt hast du ja dann aber auch im gleichen Zuge so Dinge wie, dann okay, dann machen wir noch eine Icon League, ne, so Eli und Kroos. Dann hast du ja noch die Kings League, die sich Deutschland anguckt. Jetzt hat ja The Zone, glaube ich, auch noch mal was mit angekündigt. Also jetzt siehst du, dass plötzlich ganz viele ähnliche Gedanken haben und sagen, okay, da gibt's noch einen Markt außerhalb von diesem klassischen Sport. Ne, also da ist noch irgendwas. Jetzt kannst du darüber philosophieren, ist das irgendwie zu viel und wer hat dann am Ende welchen Vorteil? Aber siehst du solche Produkte als langfristige Bedrohung für so etablierte Sportarten wie im Fußball? Also ist das wirklich was, was jetzt auch bleibt? Oder wie siehst du diesen Markt gerade insgesamt?
Auch hier wieder vielleicht Perspektivwechsel, sehe ich es als Bedrohung. Ich sehe es vor allem mal als Chance. Ja, oder ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, ich finde es erstmal großartig, in welcher, wie du sagst, Schnelligkeit die das hochgestampft haben, mit welcher Professionalität und auch mit welchem Vermarktungsimpact, ja, was da Xing da auch gezahlt hat, oder die kolportierten Summen, die da investiert wurden, sind ja wirklich teilweise schon beeindruckend für so ein Startup am Ende des Tages. Ich finde es mega cool. Ich meine, da ist ja auch dann Podolski und Mats Hummels, die da auch da unternehmerischer denken. Ich verfolge, oder gerade das mag ja auch, Entschuldigung, ich komme gleich wieder dahin zurück. Ein Kollege Mario Götze, der sehr unternehmerisch denkt, der sich auf LinkedIn da auch immer mehr der sind über 50 Startups investiert.
Ja. Ich glaube, das ist ja auch so der Vorzeigesportler, wenn es darum geht, wie baut man eigentlich noch sustainable drumherum irgendwie Businesses. Ne? Viele kleine Tickets schreiben, mit Technologie gehen. Also ich glaube, der ist ja schon so also sein Name fällt auf jeden Fall immer wieder, wenn ich Gespräche habe über, ne, Athleten und Investments und so.
Ja, jetzt hat er gerade bei OMR, jetzt gerade Nico Rosberg sein eigenes Venture announced. Jetzt war, glaube ich, gestern gerade im Podcast war Oliver Bierhoff, der da auch in dem Thema Sport und Finanzen was macht. Also ich will sagen, ich glaube, dieses Unternehmertum von wird mehr im Sport, ja, und ich glaube, umso mehr fühle ich mich ein Stück weit bestätigt, dass der klassische Sport spätestens jetzt merken muss, Freunde, da kommen andere Player auf den Markt, die agieren viel unternehmerischer, viel schneller, viel produktlastiger, viel frischer, von NFL bis Baller League. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht abgehängt werde. So, aber ich glaube, ich sehe es eher als Chance, weil ich glaube, Sport ist noch nicht so weit abgehängt, ja, oder ist noch so tief in der Gesellschaft verwurzelt, dass sie den Turnaround noch schaffen müssen. Und das sehen wir auch in der Politik in ganz vielen Situationen. Wenn auf einmal, also, ja, drastisches Beispiel, wenn auf einmal das Gas droht auszugehen, können wir ganz schnell LNG-Terminals bauen, ja. Oder wenn, ein bisschen länger zurück, wenn die Arbeitslosigkeit extrem hoch war, hat sogar die SPD, Hartz IV durchgepeitscht. Ja? Also ich glaube, durch Defizite oder so kann man, oder durch Situationen kann man auch wieder neue Kraft schöpfen und neue Dinge. Wenn es allen gut geht, wirst du keinen harten Kurs zum Umsteuern finden können. Ja, und insofern, wenn hoffentlich diese neuen Produkte Erfolg haben, ob das langfristig sein wird, wie gesagt, das ist wirklich Kaffeesatzleserei. Ich glaube auch, dass es mehr zu dieser Entertainisierung und Gamifizierung kommt. Ich glaube jetzt nicht, dass sich alle drei Ligen durchsetzen werden, aber wie gesagt, dass es immer mehr solche Impulse gibt, immer mehr Unternehmertum, immer Entertainiger, und ja, der Sport muss mitziehen, Ja, sonst wird er, glaube ich, irgendwann nur noch der Seniorensport sein, wo irgendwelche alten Menschen sagen, ja, war vor 30 und 50 Jahren so. Also herzlichen Glückwunsch, das hat halt wenig Zukunft. Aber ich würde erstmal sagen, positiv belebtes Geschäft. Ich glaube, davon wird auf jeden Fall was von bleiben. Wer sich da jetzt durchsetzt, wie gesagt, ist eher Bereich Kaffeesatzleserei.
Jetzt hast du vorhin auch mal in den Raum geworfen, also mehrfach sogar, sprichst du von Übersetzen, ne? Weil du auch sagst, hey, man muss mal irgendwie das nehmen und das einfach mal für die richtige Audience übersetzen. Also primär Gaming jetzt in dem Fall und E-Sports. Und das haben wir ja letzte Woche auch schon gehört. Da ging es ja nur um Politik, ne? Dass man auch mal das, was eigentlich im E-Sports passiert und so, nehmen muss und dann für die Politik übersetzen muss. Jetzt haben wir ganz viel über Sport gesprochen. Finde ich auch mega spannend. Ich würde jetzt noch vielleicht einmal fragen, aus deiner Perspektive, ne, wie siehst du denn den E-Sport? Also wie siehst du denn, was da gerade passiert? Jetzt das, was du auch aus der Entwicklung mitbekommen hast, ich verstehe, dass du jetzt vielleicht nicht, ne, so tief drin warst, aber ist ja umso besser. So, wie nimmst du das eigentlich wahr? Also wie nimmst du die Industrie wahr? Und weißt du, ist das auch da wieder eher eine Chance? Ist das was zum Lernen? Wie siehst du auch diese ganze Kombination zu Sport vielleicht?
Also ich finde, das schon mal, wie gesagt, sehr beeindruckend, wie sich E-Sport entwickelt hat. So wie, ich glaube, die Ausschläge sind jetzt im Vergleich zum Sport deutlich, also sowohl nach oben als auch nach unten, glaube ich, krasser jetzt gewesen, weil es, glaube ich, auch noch eine frühere Phase ist und weil es eben nicht so diese tiefe Verankerung in der Gesellschaft vielleicht hatte, wie der Sport hatte und das so ein bisschen abgefedert hätte. Aber ich, also was mir als Auffälligkeiten auffällt, ich finde halt die Reichweiten, die dort erzielt werden, sind gigantisch. Ich finde beeindruckend, wie die Sponsoren dort zumindest investiert haben. Das ist jetzt auch so ein bisschen, ich finde das ja so ein bisschen am Scheideweg, Stichwort E-Sport Winter. Findet man Modelle, die jetzt in einer digitalen Welt, wo es ja viele digitale Inventare gibt, ja, findet man auch vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie man Sponsoren, da ist, glaube ich, Data Ownership auch wieder ganz entscheidend, wie man eben nicht nur Sichtbarkeiten und Reichweiten verkauft, sondern auch wirklich Interaktion und tiefe Verankerung. Das würde ich so sehen, dass es da sicherlich eine Challenge gibt. Ich finde die Kombination aus Sport und E-Sport, was Eintracht Frankfurt jetzt, glaube ich, die sind jetzt in drei Titeln drin mit EAFC, mit League of Legends und mit Valorant. Da gibt es ja noch ein paar andere Clubs, die in zwei Titeln drin sind. Also ich finde das mega, wenn sich solche Dinge befruchten können, ja, wenn man bereit ist, sich in diesen unterschiedlichen Kulturen das nicht als Gegeneinander, sondern als Chance zu begreifen. Also insofern, ich kann da nur dafür werben, da offen zu sein, ja, und auch bereit sein zu investieren. Ich tue das wieder im ganz kleinen Maße mit diesen Kollegen da von Econ und EIG, wo wir so White Label Turnierplattformen sozusagen anbieten, wo das geht im klassischen Sport nicht. Also selbst als Verein, wenn ich sage, ey, ich hätte total Bock im physischen Sport irgendwie ganz viele Fan-Turniere auszurichten, das ist rein organisatorisch, finanziell gar nicht möglich. Im digitalen Raum geht das, ja. Und dann aber auch zu sagen, hey, wenn ihr das schon macht, lieber Club, ja, dann bitte, dann spielst doch aber auch über die Ganzheit deiner Kommunikation. Das tun viele eben noch nicht, ja, weil sie dann wieder nur in Abteilungen denken, ja. Also, da so ein bisschen Überflug. Also, ich sehe E-Sport, ja, als Megatrend. Ich sehe es als große Chance, sowohl jetzt kurzfristig, sag mal, für Thema Sponsoren, aber auch für den Sport in einer gamifizierten Welt, auch wieder vielleicht da den Kreis zu schließen mit dem Innovation Circle. Ich finde, das hat der Kollege, ich habe da ja sogar am Anfang noch mit Fußball gespielt, auch ein sehr zweifelhaftes Schauspiel, aber der hat ja davon gesprochen, dass sie auch das Fußballtraining jetzt verändern müssen, um die Kinder mehr in die Partyzone zu bekommen, ja, und das hat jetzt Auswirkungen auf die Spielform, ja, weil, also das ist dann so die Rückkopplung, ja, weil die ja wahrscheinlich dann auch in ihrem normalen Dasein oder in ihrer Medienwirklichkeit ganz viel gamifizierten Content konsumieren oder eben auch spielen, und das hat dann auch wieder Rückkopplung, sag mal, auf den Sport, und ich glaube, es wird immer mehr miteinander verschmelzen, und man wird das hoffentlich nicht gegeneinander ausspielen, sondern irgendwie die Chancen erkennen, die man gegenseitig hat, und dann gibt es da, glaube ich, ganz, 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 ganz viele Chancen.
Danke dir. Ich würde jetzt so mit Blick auf die Uhr dir noch, also dich einfach nochmal fragen, ob es irgendwas gab, was du noch auf dem Herzen hast, was du jetzt aber gar nicht kommuniziert hast oder was ich dich nicht gefragt habe. Also hast du noch so letzte Gedanken, die noch raus müssen?
Nee, also ich finde es super spannend, was ihr macht. Ich habe eine große Liebe für B2B-Austausch und für ja, Fachmedien im weitesten Sinne. Und ich glaube, das auch jetzt auf dem deutschsprachigen Kanal finde ich mega spannend. Und finde es super, dass ihr so offen seid, da jetzt auch so ein Sport-Business-Nerd wie mich da einzuladen. Und ich glaube, genau das braucht es ja, diesen Austausch. Ich habe jetzt vielleicht das letzte Gedanke, wir sind jetzt kurz vor OMR, da darf ich ja auch so ein bisschen den Sportteil auch co-ownen und mit reinbringen. Und ich finde, wir haben da die Europas größte Digital-Messe, Festival, ja, und da den Sport reinzubringen, aber da vielleicht auch das Thema Gaming noch ein bisschen aktiver reinzubringen. Also einfach nicht spalten, sondern zusammenführen, ja, und Dinge als Chance begreifen und nicht irgendwie, wie finde ich, zu häufig in unserer ja, ganzen Gesellschaft Dinge gegeneinander ausgespielt werden, sondern sozusagen auch einfach die Chance begreifen, die neue Dinge in sich tragen. Und dann haben wir, glaube ich, eine sehr positive Zukunft vor uns oder können die auf jeden Fall so gestalten, dass sie sehr positiv und prosperierend sein kann.
Ressourcen sind halt limitiert. Und das Entertainment-Budget, das du hast, ist halt einfach irgendwann endlich. Also ich denke auch, lass uns lieber geile Sachen zusammen machen und einfach bessere Produkte bauen, damit alle mehr Spaß haben am Ende, ne?
Absolut. Aber,
letzte Frage, jetzt obligatorisch, sonst kriege ich Ärger von Johannes. Was glaubst du denn, mit wem müssen wir hier unbedingt mal sprechen? Um genau vielleicht auch diesen Austausch weiter zu forcieren.
Ja, da fällt mir einer ein, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, weil es vielleicht schon ein, zwei Jahre her ist, aber ich finde, der Alex Jobst, der ist jetzt heute Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf, der war ja derjenige, der seinerzeit, also in seiner vorherigen Position, der war Vorstand von Schalke 04 und hat diesen ja, Major-Move, der hat Kollege Tönnies überzeugt, dass sie 8 Millionen in eine League of Legends Lizenz investieren müssen. Also das Gespräch, da wäre ich gerne dabei gewesen. Aber diese Reise begonnen, die für so einen Traditionsclub sich sowas zu trauen, das durchzuziehen und dann ja in so einem, auch dann im Nachhinein ist man ja immer schlauer, gut Momentum ja zu verkaufen. Die haben es ja, glaube ich, für 26 Millionen oder so verkauft. Mhm. Ja. Und somit, sagen wir mal, den Traditionsclub Schalke gerettet mit E-Sport Money. Ja. Ja. Das ist ja echt super witzig, ja. Und der hat ja jetzt mit Fortuna für alle jetzt wieder so ein großes Innovationsprojekt angeschoben. Jetzt nicht direkt im Gaming, aber ich finde es einfach ein sehr innovativer Geist, der sich eben nicht von Same-Same beeindrucken lässt und einfach da seinen einfachen Stiefel runterspielt, sondern viele schlaue neue Dinger angeht. Und der hat bestimmt lustige Anekdoten aus der Tönnies und E-Sport-Ära, aber auch wie der auf sowas blickt, weil, wie du sagst, der bringt auch Welten zusammen. Ja, und das finde ich super spannend.
Das ist ja super, dass du eingangs darüber gesprochen hast. Man muss ja auch die richtigen Leute kennen. Glaubst du, du könntest mal für uns ein gutes Wort einlegen? Weil ich müsste wahrscheinlich info@fortuna-düsseldorf anfragen und nie eine Antwort bekommen.
Das kann ich machen, ja.
Das wäre fantastisch. Ja, du, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke auch für die ganzen Einblicke. Ich verfolge weiter, was du machst. Ich habe das lang verfolgt. Und ich drücke dir einfach die Daumen und wünsche dir auch alles Gute für das, was du machst.
Vielleicht machen wir ja nochmal zusammen eine B2B, E-Sport, Entertainment, whatever Konferenz.
Bleib doch mal in der Leitung. Ja, vielen Dank dir. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Auf bald. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. System shut down.